Vater, ich danke dir für Marco. Das ist echt so ein Geschenk, dass Marco und Caro jetzt bei uns sind. Und bitte dich, dass du ihn ruhig machst, dass du das, was ihm wichtig geworden ist, jetzt in der Vorbereitung, dass er das ja, rüberbringen kann, dass es bei uns ankommt. Und dass du es in unserem Leben verwurzeln lässt und dass es bleibt, uns die Woche begleitet, die Wochen begleitet. Bitte segne ihn. Amen.
Schönen guten Abend. Die Helen hat vorhin gesagt, ich hätte sie herausgefordert mit einer Frage. Und es wäre natürlich langweilig, wenn ich nur die Helen herausgefordert hätte. Deswegen seid ihr jetzt auch am Start. Und zwar, denk einfach mal drüber nach, wer ist Jesus für dich? Ich gebe dir ein paar Sekunden, das müsste man relativ schnell hinkriegen, ist eine einfache Frage. Und dann reden wir da noch ein bisschen drüber. Wer ist Jesus für dich? Ich habe die meiste Zeit meiner Kindheit all meine Gebete angefangen mit lieber Herr Jesus. Und da ging es irgendwie weiter. Und irgendwann habe ich mich gefragt, was sage ich da eigentlich? Lieber Herr Jesus. Ich weiß gar nicht so genau, wo die Formel herkommt. Die habe ich wohl so aus meinem Elternhaus mitgenommen. Aber die Bibel beschreibt Jesus oft mit diesem altmodisch daherkommenden Wort Herr. Jesus ist Herr. Was bedeutet das für dich und dein Leben, dass Jesus Herr ist? Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolosse, das ist der Vers, den Helen vorhin vorgelesen hat, Folgendes. Wir wollen uns das nochmal anschauen zusammen. Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenommen. Richtet also euer Leben an ihm aus. Ihr seid doch in ihm verwurzelt und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Kolosse, Anfang des ersten Jahrhunderts, das muss man sich so vorstellen, das war eine Stadt in der heutigen Türkei, für damalige Verhältnisse ganz passabel von der Größe und mitten im Römischen Reich. Und das Römische Reich, das war ähnlich pluralistisch aufgestellt wie wir heute in der Postmoderne. Es konnte also jeder so nach seiner Fasson selig werden. Der einzige Unterschied war, man musste eine Sache machen und das war den Kaiser anbeten. Der Kaiser, der wurde Kyrios genannt. Der Kaiser, der galt als ein, ja, zumindest musste man das so sagen, ein recht gerechter Herrscher, ein richtig guter Herrscher, sodass, wenn ein neuer Thronanwärter auf die Welt gekommen ist, man das als Euangelion, so nannte man das auf Griechisch, durch das ganze Römische Reich getragen hat. Ein Kyrios ist auf die Welt gekommen, das war ein Euangelion. Und was von den Leuten gefördert war, war Pistis. Pistis heißt Treue, klingt witzig, ist es aber gar nicht. Also die Leute sollten einfach nur diesem Kaiser treu sein, indem sie ihm anbeten und sagen, du bist der King, von dir hängt unser Leben ab. Und deswegen wurde auf alle Münzen, die es so gab, wurde einfach seine Schokoladenseite drauf gepresst, gedruckt, keine Ahnung, wie man das macht. Und es wurden Statuen aufgestellt und so lief das im Römischen Reich. Also wir haben den Kaiser als Kyrios, seine Geburt als ein Euangelion und dem musste man Treue entgegenbringen, Pistis. So, jetzt habt ihr drei griechische Worte gelernt und ich erzähle euch die aus folgendem Grund. Nämlich Paulus schreibt dann an seine Gemeinde, an alle seine Gemeinden, von einer guten Botschaft, von einem Euangelion, von einer Freudenbotschaft, Evangelium. Kennt ihr das Wort? Heißt auf Griechisch Euangelion. Nicht, dass ein Kaiser geboren ist, sondern dass Jesus als Herr für sie etwas getan hat. Jesus, nennt er Herr, haben wir eben gesehen, auf Griechisch Kyrios. Also nicht der Kaiser ist Kyrios, sondern Jesus. Und das, was wir mit Jesus machen sollen, ist ihm glauben. Das heißt auf Griechisch, wer weiß es? Pistis. Clever, mitgedacht. Also Paulus hat sich da keinen theologischen Sondertalk ausgedacht, sondern hat einfach die Sachen aus dem Römischen Reich rausgenommen und hat gesagt, ihr glaubt an den Kaiser, ihr glaubt, dass ihr vom Kaiser euer Leben abhängt. Der Kaiser ist nett, der ist okay, geben wir dem, was dem gehört, das machen wir schon so. Aber unser Herr, unser Kyrios, ist er nicht. Unsere Anbetung kriegt er nicht. Das kriegt ein anderer. Jesus ist Herr. Das sind große Worte. Das ist nicht nur lieber Herr Jesus. Das sind revolutionäre Worte, die den Kaiser ausziehen und ihm sagen, du bist nur ein Pseudo-Herrscher. Du bist auch nur ein Mensch. Wir setzen unsere Hoffnung auf einen anderen. Auf einen Herrn, der nicht mit seiner Größe protzt, der nicht sein Porträt auf jede Münze draufsetzen muss und an jede Wand drücken muss. Ein Herr, der seine Herrschaft nicht gewaltsam durchsetzt, sondern seinen Nachfolgern dient. Ein Herr, der nicht versklavt, sondern frei macht. Ein Herr, der seinen Leuten dient und nicht bedient werden will. Klingt ziemlich verrückt, ist es auch. Hat nämlich einige doch ihr Leben gekostet, nicht den Kaiser anzubeten, sondern Christus Kyrios zu sagen und nicht Augustus Kyrios zum Beispiel. Die Kolosser schwören also diesem Jesus die Treue. Sie glauben daran, dass er die Antwort auf die großen Fragen für sie parat hat, auf die Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin und warum eigentlich dieses Leben? Diese Antworten, die haben sie nicht beim Kaiser gesucht, da haben sie gesagt, die finden wir da nicht, sondern bei Jesus. Und ich finde das Interessante daran, dass sich dabei zeigt, dass Glaube für Paulus nicht eine Frage war, wie es heute oft ist, glaubst du an Gott? Ja oder nein? Sondern für Paulus war die Frage, Glaube, an wen glaubst du? Es ist ganz klar, du glaubst an jemanden. Du setzt dein Vertrauen auf irgendjemanden. Also ganz normal war, an den Kaiser zu glauben. Und Paulus hat gesagt, Glaube gibt es, kennt ihr, aber nicht an den Kaiser, sondern an Jesus. Das wusste schon Luther, der das später dann mal so formuliert hat, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Wenn wir über Glauben reden, dann steckt auch heute nicht die Frage dahinter, ja oder nein, sondern an wen? Christus Augustus, Kyrios Augustus oder Kyrios Christus. Kyrios Kapitalismus, Kyrios Christus. Wo kriegen wir die großen Antworten für unsere Fragen her? Bei wem suchen wir sie? Gehen wir mit diesem Background-Wissen nochmal an den Text ran. In unserem Vers erklärt Paulus nämlich, an wen die Kolosser glauben und was das genau bedeutet. Wir lesen ihn einfach nochmal durch. Das kann jeder für sich nochmal persönlich machen. Wir sehen den Vers nochmal hier vorne. Kolosser 2, Vers 6 und 7. Da steht, ihr habt Jesus Christus angenommen. Und die Zeitform, wenn man das auf Griechisch sich anschaut, heißt Aorist. Und man nennt das im Deutschen ganz lustig Schnappschuss. Weil es nämlich, diese Zeitform beschreibt einfach nur einen Moment. Einen Moment, in dem irgendwas in der Vergangenheit passiert ist. Also ihr habt Christus angenommen. Das ist so, wie einer nebendran mit der Kamera steht, sagt, da ist es. Sie haben ihn angenommen. Das war ein Schnappschuss. Ich habe euch auch mal einen Schnappschuss aus meinem Leben mitgebracht. Folgender Moment. Ein großer Moment. Ja, das habe ich gehofft. Ein bisschen Ohr. Ja, danke. Ich denke auch gern dran zurück. Ja, ist ein bisschen kitschig. Ich schaue ein bisschen scheel, aber ich habe eine schöne Braut. Der Start unserer Ehe, ein Schnappschuss. Ein unglaublich schöner, intensiver und wichtiger Moment. Aber eben nur ein Moment. Die Fußballer kennen die große Weisheit, entscheidend ist auf dem Platz. Dieser Moment, der muss sich jetzt im Leben bewähren. Und genau das meint Paulus, wenn er sagt, ihr habt Christus angenommen und dann weitergeht. Und sagt, prüft euer ganzes Leben an ihm, lebt alles mit und durch ihn. Aus diesem Schnappschuss soll sozusagen ein ganzer Film werden, der das ganze Leben lang dauert. Erinnerst du dich an so einen Schnappschuss mit Jesus? Vielleicht den Beginn eurer Beziehung? Man sagt ja oft, ich habe angefangen zu glauben. Da war dieser Moment, an dem ich gesagt habe, ja, Jesus ist mein Herr, das will ich annehmen. Und vielleicht habt ihr euch dann mal die Frage gestellt, Glaube ja super, aber was kommt dann? Auf den Himmel warten? Glaube ist kein Punkt, den man irgendwie abhaken kann, so wie gerettet, check. Allein die Worte, Jesus ist Herr, sprengen diese Vorstellung. Wenn wir daran zurückdenken, was die Kolosser darunter verstanden haben, dann haben sie etwas Großes. Jesus ist Herr, das war ein Bekenntnis, das hat ihr Leben in Gefahr gebracht, weil sie wussten, davon hängt ihr Leben ab. Jesus ist Herr. Das ist ein Bekenntnis, das in jeden Winkel unseres Lebens rein möchte. Und nun erklärt Paulus der Gemeinde, wie das geht, mit Jesus eben das ganze Leben zu leben, dass er da überall rein darf. Ich finde, er macht das nicht sonderlich stringent, aber dafür eher kreativ. Er sagt, ihr seid doch in ihm verwurzelt und gründet euch auf ihn. Mit dem Teil des Verses habe ich mich ein bisschen rumgequält, ehrlich gesagt. Ich möchte euch mal eine Gegenüberstellung zeigen. Hier zum Beispiel die Übersetzung, die ich euch mitgebracht habe, sagt, ihr seid doch in ihm verwurzelt und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Luther übersetzt es eher mit Imperativen und sagt, seid in ihm verwurzelt und gründet euch auf ihn. Tu es. Und es gibt noch andere Übersetzungen, die sind sich alle nicht so einig, wie man diesen Vers hier richtig übersetzt. Und das Witzige daran ist, ich weiß nicht, ob jemand von euch Latein hatte oder vielleicht sogar Griechisch, Partizipien heißen die kleinen Biester. Die kann man ganz unterschiedlich übersetzen und da hat man immer seinen Spaß mit, falls ihr das mal lernen wollt. Und ich habe mit der Stelle gekämpft und habe mich gefragt, was ist es denn nun? Sollen wir es tun oder sind wir es schon? Also, ja, was ist hier los? Und das Interessante ist, dass man gar nicht so ganz genau sagen kann, welche Möglichkeit die richtigere ist. Die Form, die da steht, die gibt beides irgendwie her. Und ich kann mir sogar vorstellen, ehrlich gesagt, dass Paulus das bewusst ein bisschen offen lässt, weil er sagt, in dem Sinne von dem, was wir vorher gelernt haben, du hast Jesus angenommen, du bist mit ihm schon unterwegs, also geh auch weiter dein ganzes Leben. Und er sagt, ihr seid ja schon gegründet in ihm. Also man kann sich ja selbst nicht irgendwo rein verwurzeln, sondern man ist irgendwie da reingewurzelt in Jesus. Aber er sagt dann bleib auch dabei und versuch nicht irgendwie schief rauszuwachsen oder sonst was, sondern ja, lebe in dem, wo du reingesetzt bist. Das ist eine ganz interessante Paulus-Logik, die kommt immer wieder vor. Die sagt einfach, tu, was du schon bist. Das ist interessant, weil wir oft denken, tu, damit du irgendwas bist. Also, um das mal zu übersetzen, du musst nichts tun, um Christ zu sein. Das bist du durch Jesus, wenn du das annehmen willst. Du bist in ihm verwurzelt, das hat er für dich erledigt. Aber jetzt lebt doch auch wie ein Baum, der aus seiner Wurzel kommt. Streck deine Wurzeln nicht in die Luft, sondern tief in den Boden. Oder wie mit unserem Bild, du bist doch verheiratet. Da kommst du jetzt erstmal nicht mehr so schnell raus. Aber dann lebt doch auch so wie ein Ehemann oder eine Ehefrau. Sei doch mal nett zu deiner Frau, zu deinem Mann. Also, klappt ganz gut bis jetzt. Du bist mit Jesus zusammen, also leb doch auch so. Wie geht es denn? Wenn man näher hinsieht, dann benutzt Paulus zwei große Metaphern, die er irgendwie ziemlich gewieft und dynamisch in ein Bild zusammenstrickt. Das erste ist Back to the Roots. Paulus erklärt im ersten Kapitel, wie alles mit der Gemeinde anfing. Er sagt, als die Gemeinde von Gottes Gnade hörte und erkannte, was sie in Wahrheit bedeutet, das steht im ersten Kapitel. Die Roots, die Wurzeln von damals und von heute von Gemeinde ist Gottes Gnade. Dass er das Projekt Erde nicht längst aufgegeben hat, nach all der man kann es nicht anders sagen, Scheiße, die hier tagtäglich läuft. Das ist seine Gnade, dass er sich nicht denkt, wer zuletzt lacht, lacht am besten, sondern an uns dran bleibt, mit uns leidet und für uns leidet. Und dass er daran leidet, dass wir Leute das Leben alleine hinkriegen wollen und immer wieder dran scheitern und immer wieder auf uns zugeht und sagt, hier, nimm das doch an, dass ich Gott bin und du der Mensch. Und dass so dieses Projekt gelingen kann, das ist seine Gnade. Und das hält uns auch heute, immer wieder, wenn wir das vergessen, dann ist es seine Gnade, dass es schon feststeht. Dass wir das nicht erst irgendwie hinbiegen müssen, sondern dass es immer steht. Das sind die Wurzeln, die so fest im Boden drin sind, dass da nichts dran gerüttelt werden kann. Und Gott ist da irgendwie wie so ein Chorleiter, der zu einem Chor kommt, der relativ bescheiden unterwegs ist. Also den hört man sich an, weil man die Leute kennt. Also so, das ist dieser Typ Chor, wo ich zu dir komme und sage, ich singe da mit, willst du nicht vorbeikommen? Und du kannst nicht Nein sagen, deswegen kommst du. Und wir wissen, wie es klingt. Aber Gott kommt zu diesem Chor und nimmt sich dem Chor an. Gibt alles für diesen Chor. Nicht, ja, schreit sie nicht zusammen, verzweifelt nicht an ihnen und reißt sich die Haare aus. Und zwar nicht dafür, dass sie ein Leben lang mit einem Lachen im Gesicht Scheiße singen können, sondern er macht das darum, dass die Menschen erleben, wie genial es ist, was für ein erhebendes Gefühl es ist, zusammen einen schönen Ton hinzukriegen, der diesen ganzen Raum hier ausfüllt, wo die Zuschauer da sitzen können und denken, wow, das klingt. Gottes Gnade ist dafür da, dass wir lernen, dieses Leben zu leben, wie er es sich vorgestellt hat. Seine Gnade sind die Wurzeln, aus denen die Kraftstoffe kommen, mit denen wir ja jeden Tag wieder neu lernen können zu leben. Und das Neue Testament drückt es in den ersten vier Büchern, die da stehen, so aus, dass sie das Nachfolge nennen, Jünger sein. Und die Jünger, die sind Jesus einfach nachgelaufen und haben ihm versucht, alles nachzumachen. Und ich glaube, das bedeutet auch back to the roots. Zurück zu Jesus. Ihm nachlaufen, ihm nachmachen. Schau dir einfach mal an, was Jesus gemacht hat. Lies die Bibel durch und guck was macht der Typ da? Warum macht er das? Wie reagiert er auf die Menschen? Was stellt er für Fragen? Was gibt er für Antworten? Lass uns davon lernen, lass uns da genau hingucken. Ich habe mal ein cooles Beispiel gehört von der jüdischen Schule, die damals so aufgebaut war, dass du mit 6 Jahren auch ähnlich wie bei uns eingeschult wurdest. Und an dem ersten Schultag hat der Rabbi die Tafeln der Kinder genommen und hat die komplett mit Honig eingeschmiert. Und dann hat er sie den Kindern hingehalten und hat so gesagt, so, leck mal ab. Und die Kinder dann alle, lecker Honig. Ich weiß nicht, ob ihr Honig mögt, aber Honig war damals das so ziemlich Kostbarste, was sie kriegen konnten. Das Leckerste, das Bonbon schlechthin. Und Honig war so ein Zeichen für die Gnade Gottes, für das, dass er Leben im Überfluss gibt. Und dann sagt dieser Rabbi zu den Kindern, wenn sie den Honig schlecken, vergesst nie, dass Gottes Worte wie Honig sind. Das Angenehmste und Köstlichste, das du je bekommen kannst. Und ich glaube, wir können von den Juden da einiges lernen. Denn sie haben kapiert, dass sich in diesem Buch, in der Bibel, Gott selbst vorstellt, dass er seinen Charakter da drin zeigt und dass er sich so zeigt, wie er sich Herrschaft vorstellt. Und wenn ich an das Bibellesen denke, dann denke ich an einen Freund von mir, der sein Leben lang, bis er 25 war, keinen Kaffee getrunken hat. Gesagt, nee, mache ich nicht. Aber wenn ich es irgendwann machen sollte, dann mache ich es richtig. Also dann schwarzen Kaffee ohne Zucker und dann werde ich den besten Kaffee machen. Den besten. Alles klar. Ein Idealist, das ist schön. Er hat dann noch so ein paar Jahre damit gewartet, aber irgendwann kam dieser Moment, wo er sich einfach gesagt hat, jetzt fange ich an und werde zum Kaffeetrinker. Und ich werde ein echter Kaffeetrinker, einer der besten Kaffeetrinker. Und dann hat er angefangen, vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn man was Neues anfängt, es hat ihm nicht sonderlich gut geschmeckt. Er konnte einen Senseo-Kaffee nicht von einem Siebträger, von einer frisch gepressten Bohne unterscheiden. Er hatte keine Ahnung. Aber er hat sich da so langsam reingegroovt in das Kaffeetrinken. Und mittlerweile ist er ein absoluter Freak. Wenn du einen Kaffee bei ihm haben willst, dauert es mindestens eine Viertelstunde, weil alles genau passen muss, die Gradzahl des Wassers und die Sekunde, wann man wo was reinmacht und so. Und er nennt diesen Prozess, wo man sich in irgendwas schmecken lernt mit seinen ganzen, mit allem, was da drin steckt, das nennt er, Kaffee ist ein Grower. Der wächst, der wird immer besser, wenn du ihn kennenlernst. Und ich würde sagen, die Bibel ist genauso ein Grower. Die wird besser. Wenn man sich da hinsetzt und die liest und Fragen stellt. Denn Honig zu schlecken, heißt ja nicht alles zu schlucken, was da steht. Das heißt, dass du mit deinem ganzen Kopf, mit deinem Intellekt, mit deinen Gefühlen da rangehen darfst und kannst und musst, um zu verstehen, was dieser Jesus gemacht hat, um das nachzumachen. Das bedeutet, dass du nicht unbedingt Griechisch können musst, um solche Verse auseinanderzunehmen. Das können wir gern zusammen machen. Aber dass du einfach deine Fantasie einsetzen kannst. Stell dir mal vor, was damals passiert ist, wie das gerochen hat, wie das geschmeckt hat, wie sich das angehört hat. Und dann kommen wir, glaube ich, in die Welt der Bibel rein. Und ich wünsche dir das, dass du da zu den Roots zurückgehst, zu dem gnädigen Gott, wie er sich in der Bibel zeigt. Das war das eine Bild, back to the roots. Und Paulus sagt ja, nicht nur wir sind in ihm verwurzelt, sondern wir gründen auch auf ihm. Man könnte auch sagen, wir bauen weiter als Übersetzung. Wir bauen weiter bis in die Frankfurter Skyline, bis hoch in die Wolken. Deswegen habe ich das mal genannt, up in the air. Also back to the roots und up in the air. Und ach, ist das schön, vielleicht kennt ihr einen Film, der so heißt, up in the air. Da schauen wir uns mal einen Trailer zu an.
Im letzten Jahr war ich 322 Tage unterwegs. Ich bin 350.000 Meilen geflogen. Zum Mond sind es 250.000. All die Dinge, die Sie wahrscheinlich am Reisen schrecklich finden, geben mir das wohlige Gefühl, zu Hause zu sein.
Schön, Sie wiederzusehen, Mr. Bingham.
Ich arbeite für eine Firma, die mich an Feiglinge verleiht, die nicht den Mut haben, selbst ihre Angestellten zu feuern. Und das aus gutem Grund.
Tun Sie mir das nicht an!
Leute machen verrückte Sachen, wenn sie rausgeschmissen werden. Die Schlüsselkarte, bitte.
Die neue Kollegin ist großartig. Prädikatsexamen. Natalie Keener. Bringen Sie ihr bei, wo es lang geht.
Ich bin kein Reiseleiter.
Das ist das Boot. Das sind Sie. Wollen Sie im Boot sitzen?
Ja, allein.
Zeigen Sie ihr, wie der Hase läuft.
Was?
Folgen Sie mir. Niemals hinter alten Leuten anstellen. Die haben lauter Metall im Körper und scheinen nicht darüber nachzudenken, wie wenig Zeit ihnen noch bleibt. Bingo. Asiaten. Sie packen wenig ein, reisen effizient und tragen immer Slipper. Das ist toll.
Das ist rassistisch.
Ich bin wie meine Mutter. Ich denke in Schubladen. Das geht schneller.
Sie müssen mir das mit den Meilen erklären. Worum geht's denn da?
Ich will so viele Meilen abgreifen wie möglich.
Was haben Sie zu bieten? So viel? Oder so viel?
Ich will ja nicht angeben.
Das ist ziemlich sexy. Macht Sie der Anblick einer VIP-Karte auch so scharf?
Gute Idee, das mit dem Handtuchhalter.
Schade, dass wir es nicht bis in den Schrank geschafft haben.
Wir sollten das Ganze wiederholen.
Was für eine Art Beziehung ist das denn?
Kennen Sie den Moment, wenn Sie einem Menschen in die Augen schauen und spüren, dass er direkt in Ihre Seele blickt und die ganze Welt wird still?
Ja.
Gut, ich nicht.
Du lebst so fürchterlich isoliert.
Isoliert? Ich bin noch mittendrin.
Sollten Sie mich nicht eigentlich aufmuntern?
Ich bin ein Weckruf. Dies ist Ihre Wiedergeburt.
Sie haben Ihr Leben so arrangiert, dass es unmöglich für Sie ist, irgendwelche menschlichen Bindungen zu haben.
Sie bleiben jetzt hier, wie alle anderen auch.
Ende der Reise. Wir gehen nach Hause.
Du hast nie angerufen.
Ich war nicht sicher, ob das so angebracht ist.
Angebracht? Ich bin die Frau, um die du dir keine Gedanken machen musst.
Wenn Sie mal drüber nachdenken, die schönsten Erinnerungen, die wichtigsten Augenblicke in Ihrem Leben. Waren Sie da allein? Es lebt sich viel besser in Gesellschaft.
Ich weiß nicht, wie lange diese ganze Übung hier noch dauern soll. Nein, mach dir keine Sorgen, er ist viel zu alt.
George will sein Leben alleine auf die Reihe kriegen. Und ich kann das ganz gut verstehen. Allein geht es meistens schneller. es entscheiden nicht so viele. Man muss auf keinen warten und kommt nie zu spät. Alleine ist es einfacher. Und doch kommt er am Schluss zu der Erkenntnis, es lebt sich besser in Gesellschaft. Paulus würde diese Aussage vielleicht noch ein bisschen verschärfen. Er würde sagen, es lebt sich nur in Gesellschaft. Paulus schreibt an uns, an die Gemeinde in Kolosse und an uns, richtet euer Leben an ihm aus. Und ich glaube, wenn wir hier mal abgleichen würden, was wir darunter verstehen, dann sieht es ungefähr so aus. Helen, richte dein Leben an ihm aus. Achim, richte dein Leben an ihm aus. Marco, richte dein Leben an ihm aus. Wir können es bei jedem durchmachen. Es wird relativ langweilig mit der Zeit. Und deswegen macht es Paulus einfacher. Der hat diese individualistische Vorstellung von jeder für sich, richte dein Leben an ihm aus, die gab es damals nicht. Wirklich, so haben die Menschen nicht gedacht. Was er gemeint hat, ist, richtet euer Leben an ihm aus. Alle zusammen. Wie er sich das vorgestellt hat, keine Ahnung. Das müssen wir jetzt rausfinden. Aber er hat gemeint, ihr als Gemeinde zusammen richtet euer Leben an ihm aus. Jünger sein, Jesus als Herr haben. Ich glaube, das kannst du nicht alleine. Das geht nur zusammen. Paulus erklärt in Kolosser 2, Vers 2, es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selber ist dieses Geheimnis. Was sagt er da? Er sagt, es geht mir darum, dass ihr gestärkt seid und in Liebe lebt untereinander. Dann werdet ihr verstehen, was das Geheimnis Gottes ist. Das heißt, zu verstehen, was es bedeutet, dass Jesus unser Herr ist. Dafür ist Theorie wichtig. Aber die Theorie und vor allem die Theologie lehrt uns, dass wir das nicht aus der Theorie allein verstehen können, sondern dass wir es nur in unserem Leben, gemeinschaftlich in der Liebe, die wir gegenseitig untereinander leben, dass wir es nur dadurch kapieren können. Baut auf Christus weiter auf. Ab in die Ehe heißt, lebt die Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat, untereinander. Das bedeutet back to the roots. Und ab in die Ehe funktionieren nur zusammen, weil wir zu den Roots gehen, um zu verstehen, wie Jesus das gemacht hat, um das zu sehen. Aber das ist kein kognitives Ding, das richtig zu raffen, sondern es ist nur etwas, das wir leben können, um es dann wirklich zu verstehen und wieder zurückzugehen, zu vergleichen und darauf zu improvisieren, wie Jesus das gemacht hat. Und es heute zu leben, darauf aufzubauen. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde, dass es so funktioniert wie Instagram, dass jeder von uns seinen eigenen Schnappschuss von dem, was er mit Jesus erlebt, was er von ihm versteht, mit den anderen teilt und dass wir zusammen so ein Portal haben mit ganz vielen Eindrücken, wovon wir gegenseitig profitieren und lernen können. Ich habe euch was mitgebracht und zwar folgendes. Das ist ein Safe. Und da steht drauf, save the date. Ja, das ist ein Brüller, ne? Habe ich mir auch gedacht. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ich habe gedacht, wir verstehen uns hier alle ganz gut und die, die uns noch nicht kennen, wir sind alle total lieb, merkt man ja. Ich habe mir Folgendes ausgedacht. Ich habe hier Kärtchen. Wenn ihr Bock habt, mal jemanden aus der Subzone einzuladen und denkt, oh, vielleicht nicht immer die gleichen Gesichter bei mir zu Hause. Oder wenn ihr sagt, Subzone, ich bin da jetzt relativ neu oder ich bin schon ewig da, aber ich würde gerne mal einfach jemanden Neuen kennenlernen, dann macht doch bei folgendem Experiment mit. Und zwar gibt es eine weiße Karte, da steht, ich möchte jemanden einladen. Schreibt ihr euren Namen drauf, Telefonnummer und E-Mail-Adresse und schmeißt das in den Save the Date Safe rein. Und dann gibt es noch eine grüne Karte, da steht drauf, ich möchte eingeladen werden. Da kannst du auch das Gleiche draufschreiben. Man kann auch beide Karten ausfüllen und die da reinschmeißen. Und dieser Safe wird immer da hinten stehen. Und wenn du jetzt denkst, oh, ich lade mal jemanden ein, dann nimmst du dir eine grüne Karte raus, guckst, wer das ist und nicht wieder reinwerfen. Schon dann auch den nehmen. Ja. Und meldest dich einfach mal bei der Person und dann macht ihr vielleicht ein Date aus. Oder du sagst dir, ich möchte gerne eingeladen werden, aber irgendwie zieht kein Mensch meine Karte. Du kannst auch einfach da hingehen und eine weiße Karte nehmen und sagen, hey, du hast hier eingetragen, du möchtest jemand einladen, ich bin der Mann für dich. Du kannst mich einladen, wann treffen wir uns? Und so läuft das dann. Ich bin gespannt, ob ihr mitmacht. Ich hoffe sehr. Und ich wünsche mir, dass das so ein Teil von Instagram wird, von unserem Gemeinde-Instagram, von unseren Schnappschüssen, die wir teilen und dadurch Jesus besser kennenlernen. Weil wir den Vers, diesen Kolosserteil, den ich jetzt auch nur den Anfang durchgenommen habe, in den nächsten 3 Wochen auch noch ein bisschen durchkauen werden. Ich sage euch, da steckt noch einiges drin. Habt ihr alle so Kärtchen bei euch rumliegen? Wer keins hat, wir haben hinten noch mehrere. Die sind für euch. Nehmt die einfach mit. Der Kaiser hat damals seine Münzen verteilt mit seinem Gesicht drauf. Heute werden angebissene Äpfel verteilt, was weiß ich. Und deswegen brauchen wir es, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wer unser Kyrios, unser Herr ist. Und vielleicht legst du dir die Karte in den Geldbeutel oder auf deinen Nachttisch oder was weiß ich und denkst über die Fragen einfach mal immer wieder nach und kannst du gerne auch zum nächsten Gottesdienst wieder mitbringen. Wir können drüber reden. Vielleicht ist es dir eine Hilfe. Ich will noch beten. Herr, ich danke dir, dass du ein wirklich guter Herr bist. Und ich muss sagen, dass ich vieles von dem, wie du deine Herrschaft auslebst, nicht verstehe. Und dass ich oft denke, die Welt passt nicht so richtig dazu. Und ich kann da mit Paulus irgendwie sagen, es ist ein Geheimnis, aber ein Geheimnis, was ich irgendwie ergründen will. Ich will rausfinden, was du da mit uns und mit der Welt vorhast. Und deswegen bitte ich dich, dass wir zusammen, ja, von dir zusammengeschweißt werden, um auf dem Weg da mit dir unterwegs zu sein, das mehr zu kapieren, dich kennenzulernen und dass du uns den Mut gibst, aufeinander und auf dich zuzugehen. Amen.